for. They can fight.
Am Mikrofon ist Olaf Barle. Die Mehrheit der Deutschen weigert sich beharrlich, die Regeln der neuen Rechtschreibung anzuerkennen und schreibt weiter, wie sie es in der Schule gelernt hat. Noch leben wir in einer Übergangszeit. Alte und neue Regeln gelten nebeneinander. Doch ab dem 1. August nächsten Jahres soll es dann endgültig sein. Wer bis dahin nicht umgelernt hat, schreibt falsch. Oder aber das Ganze wird jetzt doch noch gekippt und alles bleibt beim Alten. Wir haben 4 Fachleute eingeladen, von denen 2 für die neue und 2 für die alte Rechtschreibung votieren und versprechen an dieser Stelle schon mal eine streitlustige Redezeit. Also, meine Damen und Herren, bleiben Sie in der Nähe des Telefons. Ihre Meinung zur alten und neuen Rechtschreibung ist gefragt. Unser Telefon 040-44-1777, Hamburg 44-1777. Am Telefon ist uns jetzt zugeschaltet der Sprachwissenschaftler Professor Theodor Ickler von der Uni Erlangen-Nürnberg. Guten Abend, Herr Ickler.
Guten Abend.
Erinnern Sie sich noch, wie es war damals, als Sie die Rechtschreibung gelernt haben?
Oh ja, im Gegensatz zu meinen 3 Töchtern, die alle schon vor der Schule Rechtschreiben und überhaupt Schreiben gelernt haben, habe ich Schreiben tatsächlich erst in der Volksschule gelernt und das hat mir dann eigentlich viel Spaß gemacht. Ich galt auch als guter Rechtschreiber und ich weiß noch genau, wie eines Tages der Schulrat zu Besuch kam und ich wurde an die Tafel gerufen und musste dann nach Diktat schwierige Wörter schreiben. Ich habe sogar Litfaßsäule richtig schreiben können. Oh. Gescheitert bin ich dann an unter der Hand. Das hatte ich nie gehört und habe ich in 3 Wörtern geschrieben. Sonst war ich eigentlich ganz gut, habe immer gern geschrieben, vor allen Dingen immer viel gelesen.
Haben Sie damals über die Regeln diskutiert?
Nein, ich habe mir eigentlich die Regeln nie bewusst gemacht. Wir haben da natürlich solche Sprüche drauf gehabt, wie wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich oder so etwas. Mhm. Habe ich eigentlich Regeln eigentlich nie gelernt, sondern einfach durch Lesen intuitiv mir die Rechtschreibung angeeignet.
Ist nun die Rechtschreibung, Herr Ickler, etwas, was in einem demokratischen Verfahren beschlossen wird? Oder ist die Rechtschreibung ein Regelwerk, etwa wie die Straßenverkehrsordnung?
Weder noch, also Rechtschreiben und Schreiben überhaupt ist ja eine Erscheinungsform der Sprache und Sprache ist ein, wie wir sagen, selbstregulierendes System. Das heißt, die Benutzer schaffen das zwar, aber nicht nach irgendeinem Plan und auch nicht aus Expertenhand, sondern das entwickelt sich einfach so im Laufe von Jahrhunderten und das ist auch das, was man zuerst einwenden muss gegen jeden Versuch, hier regelnd einzugreifen. Wir überschauen solche Systeme im Allgemeinen nicht vollständig und wenn wir da eingreifen, machen wir eher was kaputt.
Sie meinen also, die Sprache, das Regelwerk ist eigentlich ein Kulturgut und keine amtliche Angelegenheit?
Ja, wobei ich den Begriff Regel nicht so mag. Ich würde eher sagen, die Rechtschreibung und die Schreibweise, denn die Regeln sind ja eigentlich theoretische Gebilde, die wir nachträglich erst zu finden versuchen, um das, was wir in den Schriften, in den Texten vorfinden, irgendwie zu ordnen. Und diese Regeln können durchaus falsch sein, während die Schreibweise selbst als solche niemals falsch ist. Die ist einfach da. Mhm.
Gut, die 2. in unserer Runde ist Kerstin Grundmann, Deutschlehrerin an der Regionalschule mit Haupt- und Realschulteil in Dorfmecklenburg, einem Ort in Mecklenburg-Vorpommern. Guten Abend, Frau Grundmann.
Guten Abend.
Welche Erfahrungen haben Sie im Schulunterricht mit der neuen Rechtschreibung gemacht?
Ja, die neue Rechtschreibung wurde ja im Jahre 1996 in Mecklenburg-Vorpommern eingeführt und auch in die Schulen eingesetzt. Und zum Anfang war großer Protest unter den Lehrern und ja, die Schüler waren sehr unsicher. Es gab viel Empörung, besonders Fachlehrer wollten sich natürlich mit dem Thema die neue Rechtschreibung gar nicht auseinandersetzen. Als Deutschlehrer waren wir natürlich verpflichtet und ja, ich persönlich finde also diese neue Rechtschreibung eigentlich in vielen Formen nicht so schlecht. Enttäuscht war ich eigentlich nur darüber, dass es nicht ganz konsequent durchgesetzt worden ist, zum Beispiel in der Groß- und Kleinschreibung. Da hätte ich eigentlich mehr erwartet. Und auch bei der Getrennt- und Zusammenschreibung, also gibt es da noch sehr viele Unsicherheiten, wo man noch sehr viel mehr verbessern könnte eventuell. Aber sehr begrüßt habe ich die Kommaregelung, die sehr vereinfacht worden ist. Auch die Doppel-S-Schreibung sehr vereinfacht und für die Kinder sehr viel logischer aufgebaut. Und man kann also damit auch viel besser arbeiten.
Also positiv zur neuen Rechtschreibung.
Ja.
Schreibung. Heidemarie Mundlos, unser nächster Gast, ist Bundesvorsitzende des Deutschen Elternvereins und zugleich Vorstandsmitglied des Niedersächsischen Elternvereins. Guten Abend, Frau Mundlos.
Guten Abend.
Wie steht die Interessenvertretung der Eltern zur neuen Rechtschreibung? Endgültig einführen oder doch wieder abschaffen?
Wir haben das in den letzten Jahren sehr aufmerksam begleitet und feststellen müssen, dass die Befürchtungen, die wir 96, 97 hatten, inzwischen bei Weitem übertroffen sind, dass viele Regeln inzwischen wieder über den Haufen geworfen sind und dass die Schüler schreiben können, letztlich wie sie wollen. Und deshalb sehen wir das kritisch und fordern zurück zur alten Rechtschreibweise.
Nun, es war ja von Anfang an klar, dass es eine Übergangszeit geben wird, wo Alter neben der neuen Rechtschreibung besteht. Also das war ja vorherzusehen eigentlich.
Das ist richtig, nur wenn man feststellt, dass in der Übergangszeit bereits sehr viele Fehler auftreten und man feststellt, dass das Mängel sind, die dann schon wieder mittendrin variiert werden, verändert werden, dass es letztlich nicht weniger Regeln gibt, sondern nur eine andere Form der Zusammenstellung der Regeln, dann ist das keine Verbesserung.
Was ist denn Ihre Befürchtung als Elternvertretung, dass es jetzt für die Kinder noch schwieriger wird?
Grundsätzlich ist es so zu sehen, dass die Kinder ja in der Schule eine Schreibweise lernen, die nicht dem entspricht, was sie im Alltag feststellen. Also wenn die Kinder ja lesen sollen, viel lesen sollen, werden sie in den meisten Werken die alte Rechtschreibung zu erfahren bekommen und lesen müssen. Und das ist doch ein ganz schöner Bruch und deshalb sind wir auch nach wie vor dagegen.
Mhm. Unser letzter Gesprächsteilnehmer ist Andreas Bär, Geschäftsführer des Verbandes der Schulbuchverlage. Guten Abend, Herr Bär.
Guten Abend, Herr Bahle.
Was halten Sie vom erneuten Aufflammen der Diskussion um die Rechtschreibung?
Ja, um es einfach zu sagen, gar nichts.
Gar nichts. Das war also eine sehr kurze und konkrete Antwort. Was würden Sie sich stattdessen wünschen?
Wir haben, denke ich, in Deutschland in den 16 verschiedenen Bildungssystemen, die wir haben, ganz andere Probleme. Ich möchte nur die TIMSS-Studien erwähnen, die PISA-Studien erwähnen und andere, die zeigen, dass der Unterricht in Deutschland, die Wissensvermittlung, der Transfer offensichtlich aus verschiedenen Gründen nicht klappt, sodass hier, denke ich, die Anstrengungen unternommen werden müssten, um die Forderungen und die Anforderungen, die sich aus diesen internationalen Vergleichsstudien ergeben, um diese Defizite abzubauen. Ich nenne mal einige Beispiele. Wir stehen jetzt vor der Frage neuer Kernlehrpläne, neuer Bildungsstandards, zentraler Abschlussprüfung, einem verkürzten Abitur. Wir stehen vor vielen, vielen Fragen, die wir lösen müssen, um unsere Schülerinnen und Schüler zu einem erfolgreichen Abschneiden in der Schule zu verhelfen. Das, denke ich, sind die zentralen Probleme und nicht die Frage, ob man Schifffahrt mit 2F oder mit 3F schreibt.
Mhm. Aber die Kritik ist ja, dass diese neuen Regeln für Verwirrung sorgen. Können Sie das als Vertreter der Schulbuchverlage nachvollziehen?
Also ich darf vielleicht ein kurzes Beispiel geben oder zwei kurze Beispiele geben. Unsere Mitgliedsunternehmen, das sind 45 Schulbuch- und Bildungsverlage in Deutschland, haben einen permanenten Kontakt zu den Lehrerinnen und Lehrern an allen Schulformen, in allen Bundesländern, auch in den Universitäten, zu den Dozenten dort und zu den Studenten. Aus keiner dieser Gruppe ist in den letzten Jahren ein massiver, nennenswerter, bemerkenswerter Protest gegen das neue Regelwerk, gegen die neuen Schreibweisen gekommen. Das Zweite, was ich erwähnen möchte, ist, um ein konkretes Beispiel aufzuführen. Wir haben in diesem Februar in Köln eine Bildungsmesse veranstaltet mit 90.000 Besuchern, mit 1.000 Rahmenveranstaltungen, Fortbildungsveranstaltungen für Lehrer. Niemand hat das Thema Rechtschreibreform dort angefasst.
Nun ist es für die Lehrer ja sicherlich auch so, dass sie die neue Rechtschreibung nicht in einer inneren Immigration unterrichten können. Sie müssen sich damit identifizieren, sonst wirken sie vor den Schülern ja nicht überzeugend. Also das kann ja nun nicht unbedingt das Argument sein für die Güte der neuen Rechtschreibung, Herr Bär.
Wir gehen davon aus, dass die Erfahrung, die wir haben, und hier bestätigen uns diverse andere Quellen, dass die neue Rechtschreibung in den Schulen wohl weitgehend problemlos unterrichtet werden kann und auch erfolgreich. Ich möchte nur ein Beispiel aus der niedersächsischen Landesszene nennen. Die Schülerunion zum Beispiel hat sich ganz eindeutig dagegen ausgesprochen, wieder zu den alten Regeln zu kehren, weil die Schüler nach Auffassung der Union die einzigen Leidtragenden wären bei einer Rückkehr.
Die Redezeit auf NDR Info. Wir streiten uns hier über die Rechtschreibreform, die in knapp einem Jahr endgültig eingeführt werden soll oder eben nicht. Was meinen Sie? Endgültig einführen oder nach den alten Regeln weiterschreiben? Unser Hörertelefon 040-44-1777. Bevor es richtig ins Detail geht, hören wir zunächst unsere Umfrage.
Ich benutze eher die alte Rechtschreibung und mache mir manchmal sehr bewusst, dass wir ja eigentlich in der neuen Rechtschreibung leben. Und wenn ich die Süddeutsche zum Beispiel lese, dann fällt mir dann manchmal auf, dass es drei Konsonanten hintereinander gibt. Und dann denke ich, ach ja, das muss ich mir eigentlich auch zu eigen machen. Denn ich glaube, Sauerstoffflasche würde ich immer noch mit zwei F schreiben und nicht mit drei F.
Ich kenne die alte und ich habe auch mit der neuen das verfolgt. Aber ich bin der Meinung, erstens irritiert es, zweitens ist es keine Anregung für den Geist, für die Kinder. Sie müssen ja Grammatik lernen in der Alten.
Also eigentlich schreibe ich nur los. Also manchmal würde ich da schon ein bisschen stutzig, wenn ich meine Eltern frage und die sagen, das wird so geschrieben und in der Schule werde ich doch korrigiert. Und dann weiß ich gar nicht manchmal, was ich denken soll. Manchmal müssen wir auch die Lehrer korrigieren. Also ich finde die neue eigentlich besser, aber Aufholgewohnheit.
Also ich benutze eigentlich eher die alte Rechtschreibung, weil ich sie halt gelernt habe in der Schule und mich deshalb mehr damit identifizieren kann und all die Bücher, die ich gelesen habe, halt auch auf dieselbe Schreibweise beruhen. Die alte schreibe ich unbewusst, die neue, dann mache ich mir das schon bewusst.
Ich bin noch von der alten Garde und ich habe mühsam die vielen Regeln, Ausnahmeregeln gelernt, die in Fleisch und Blut übergegangen sind. Ich bin nicht bereit, Schifffahrt mit 3F zu schreiben oder Gräuel plötzlich mit EU statt EU.
Ich meine, altbewährtes war immer schon gut und die neue Rechtschreibreform sorgt immer nur für Unruhe. Warum sollte man neue Regeln einführen und komplizierter machen, als es eigentlich ist?
Die neue Rechtschreibung endgültig einführen oder abschaffen, die Umfrage von Till Brosch. Und da ist unser erster Anrufer am Telefon, Herr Müller. Guten Abend.
Guten Abend.
Was meinen Sie, die neue Rechtschreibung endgültig einführen oder zum alten Regelwerk zurückkehren?
Mir wäre es lieb, bei der alten Rechtschreibung zu bleiben.
Warum denn das?
Es ist so gewachsen und wenn ich über den Zaun blicke, ich meine im angelsächsischen Raum gab es keine Rechtschreibreform, obwohl die es hier auch dringend nötig hätten. Wenn ich sehe, wie unterschiedlich Vokale und Konsonanten ausgesprochen werden, je nach Wortzusammensetzung.
Ja, das müsste man sich natürlich mal vorstellen, eine Rechtschreibreform im angelsächsischen Raum. Englisch wird ja in der ganzen Welt gesprochen, das wäre wahrscheinlich gar nicht möglich.
Ja, aber warum macht man es dann?
Warum macht man es dann in Deutschland?
Ja, in Deutschland, ich meine, der deutschsprachige Raum ist ja nicht nur die Bundesrepublik.
Ja.
Das sind ja noch angrenzende Gebiete, auch bis hinein nach Frankreich, Luxemburg, Niederlande, in den Grenzgebieten wird überall Deutsch gesprochen. Wir sind hier auch nicht nur ein Volk mit einer Sprache.
Mhm. Ja, Herr Müller, das war interessant. Und da wollen wir gleich mal zu unserem Sprachwissenschaftler überleiten, Herr Eckler. Was nun genau stößt Ihnen sauer auf an dem neuen Regelwerk?
Ja, es ist ja kein Geheimnis, dass die neuen Regeln mit heißer Nadel gestrickt worden sind. Und wenn man sie wirklich anwendet, auf den gesamten Wortschatz zu einer Unzahl von grammatisch falschen Ausdrucksweisen führen. Das ist gerade in den Bereichen, wo zum ersten Mal amtlich geregelt worden ist, also vor allen Dingen getrennte Zusammenschreibungen, ganz deutlich. Da hat man ja auch schon seitens der Rechtschreibkommission Ende 1997 erkannt, dass Korrekturen, wie es damals hieß, unumgänglich notwendig seien. Ich habe selbst an der Mannheimer Anhörung anschließend teilgenommen und zur großen Enttäuschung der Reformer wurden dann sämtliche Korrekturen verboten von Seiten der Politik und das Regelwerk trat unkorrigiert in Kraft. Und das ist eigentlich ein Hauptgrund des heutigen Übels. Ich könnte natürlich jetzt endlos ins Detail gehen und zeigen, welche grammatischen Fehler da alle entstehen. Also ich will nur mal erwähnen, dieser Typ aufsehenerregend, da ist ja überhaupt nicht vorgesehen, dass man den auch noch zusammenschreiben kann und sogar muss, wenn man steigert, höchst aufsehenerregend oder noch aufsehenerregender. Oder bei der Groß- und Kleinschreibung, dieses so leid es mir tut, leid, groß geschrieben, das ist ja grotesk. Ist aber Zwang nach dem neuen Regelwerk. Allerdings haben gerade in dieser Hinsicht die jüngsten Beschlüsse der Kultusminister vom Juni dieses Jahres zu erheblichen Änderungen geführt. Und das möchte ich auch Herrn Bär entgegenhalten. Die Schulbücher müssen ja auf jeden Fall geändert werden, wenn die neuen Beschlüsse eingearbeitet werden. Das wird ja diesen Herbst dann der Fall sein müssen. Insofern ist die Rückkehr zur bewährten und allseits noch bekannten Rechtschreibung auch nicht schwieriger.
Mhm. Herr Eckler, Sie sagten, diese Rechtschreibreform sei mit der heißen Nadel gestrickt.
Ja.
Nach allem, was man hört, wurde da jahrzehntelang drüber diskutiert und dann kommt da was mit der heißen Nadel gestrickt.
Ja, das ist richtig. Das ist alles richtig, was Sie sagen. Es war nur eben so, dass nach einer Anhörung im Jahr 1993 die Politiker fast alle Neuerungen, die vorgesehen waren, zurückgewiesen haben. Also die Reformer hatten ja jahrzehntelang ganz unbeirrt folgende Ziele im Auge. Sie wollten erstens die Kleinschreibung einführen, das ist ja bekannt, das war der Hauptpunkt. Dann wollten sie die Dehnungsbuchstaben bei Wörtern wie das Ja und das Mehl und so weiter abschaffen, das Boot. Dann wollten sie die Einheitsschreibung das, also mit einem einfachen S, auch für das Bindewort, für die Konjunktion. Und schließlich noch eine ziemlich rabiate Fremdworteindeutschung, also Rhythmus, RÜ und so weiter, nicht? Und diese vier Punkte sind ja alle weggewischt worden von der Politik und dann musste ein Ende erreicht werden und es ist ganz schnell, eigentlich in wenigen Monaten, etwas ausgearbeitet und auf den Tisch gelegt worden, was eben nun vermehrte Großschreibung vorsieht und diesen ganzen Kram, den wir heute kämpfen müssen. Das war also eine Riesenenttäuschung für die Reformer, aber sie haben es dann, um irgendwas auf den Tisch legen zu können, dann doch gemacht.
Das hört sich aber nicht gut an. Wie sieht es dann nun im Endeffekt aus? Sie sagten, zum Herbst gibt es einige Änderungen. Was sind das für Änderungen?
Die Änderungen sind bereits beschlossen am 4. Juni dieses Jahres. Und es sind Änderungen genau in diesen sensiblen Bereichen. Also bei der Trennzusammenschreibung wird ein enormer Umbruch sichtbar. Es sind nämlich jetzt über die berüchtigte Liste von ungefähr 100 Einheiten hinaus noch viele weitere sogenannte Partikel mit Verben zusammenzuschreiben. Ich will das mal ein bisschen konkretisieren. Also Wörter wie darunter hängen oder so etwas, die müssen jetzt zusammengeschrieben werden, nachdem sie nach der bisherigen Regelung, also Reformregelung wohlgemerkt, getrennt geschrieben werden mussten. Ich betone das, weil nämlich damit auch die Behauptung widerlegt wird, dass Richtiges durch die jetzigen Änderungen nicht falsch werde. Das ist sehr wohl der Fall. Und das sind also reihenbildende Zusammensetzungen, die hunderte von Verben betreffen.
Das heißt, kehrt man da auch wieder etwas zu der alten Schreibweise
genau,
zurück?
Genau, ja, nur dass eben jetzt eine Obligatorik noch eingeführt wird, die Sache sehr kompliziert macht. Außerdem ist diese Liste noch geöffnet worden, sodass im Grunde niemand jetzt im Augenblick weiß, welche Verben noch alle zusammengeschrieben werden müssen, wohlgemerkt, während es bisher weitgehend eine Sache des Ermessens war. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Dann wird bei der Groß- und Kleinschreibung ja, dieses unsinnige Leidtun, Recht haben und so weiter zwar nicht abgeschafft, es wird ihm aber eine Variante zur Seite gestellt, also Leidtun kann man jetzt auch zusammenschreiben. Nur das bisherige Leidtun, Leid und Tun, beides klein und getrennt, darf nicht mehr geschrieben werden. Also so ist die Änderung jetzt.
Am Telefon ist jetzt Herr Dora. Guten Abend, Herr Dora.
Ja, guten Abend.
Sie haben uns zugehört. Was meinen Sie zu den...
Ja, ich bleibe bei der alten Rechtschreibung, einfach aus Gründen der Klarheit, vor allen Dingen auch, ich habe Bekannte im Ausland in verschiedenen Ländern, Schweden, Dänemark, Schweden, Estland, Ungarn, die sind froh, dass Deutsch zwar so kompliziert ist, aber aufgrund dieser oft komplizierten Fälle sehr eindeutig. Wie mehrdeutig Deutsch sein kann, wenn Sie zum Beispiel alles in Kleinbuchstaben schreiben, schreiben Sie mal den Satz, noch vor 20 Jahren hatte in Moskau so mancher Politiker Liebe genossen. Ist das mindestens zweideutig, der Satz.
Mhm.
Ja, und also solche Sachen sind das. Eine Sprache soll doch umkehrbar eindeutig sein. Das, was ich schreibe, was ich sage, was ich schreibe, soll der andere so verstehen, wie ich das meine. Und wenn ich dann etwas mehrdeutig schreibe, groß oder klein oder auch missverständlich schreibe, zum Beispiel mit PH oder F, Phase und Phase, klingt beides gleich, diese Homophon, aber es ist eine Phase mit PH ist was anderes als eine Phase mit F. Also insofern ist solche, Deutschtümelei, halte ich dann für Unsinn. Es sollte bei der alten Schreibweise bleiben, der Eindeutigkeit wegen.
Mhm. Haben Sie sich denn mit beiden Schreibweisen, also mit der alten, davon gehe ich aus, aber auch mit der neuen Schreibweise auseinandergesetzt?
Nein, ich kümmere mich da einfach nicht mehr drum. Das ist mir einfach zu blöd. Ich habe selber in der Verwandtschaft Lehrer, die müssen das leider anwenden und die sagen, Menschenskinder, bloß nicht. Ich bleibe ganz bewusst bei der Alten und ich werde aus dem Bekanntenkreis, auch von Jüngeren, die sagen, Mensch, was ein Glück, endlich mal einer, der noch schreibt, was man gut verstehen kann oder gut lesen kann.
Mhm. Ja, aber wann schreibt man heutzutage eigentlich noch? Schreiben Sie viele Briefe? Wir sitzen ja eigentlich alle mehr oder weniger vom Computer.
Habe ich nicht. Computer habe ich nicht. Ich bin da altmodisch. Ich habe diesen ganzen Elektronikschrott nicht. Ich habe nicht mal einen Fernseher. Ich bin seit 75 ohne Fernseher. Ich habe ein Radio, ein Telefon und eine Schreibmaschine von 1943. Das reicht mir. Ja, Sie lachen, es ist so. Die von 43, die geht nicht kaputt. Die muss sich drum kämpfen, dass mir die keiner klaut. Nee, es ist tatsächlich so. Ich schreibe noch Briefe. Oder wenn ich nicht telefoniere. Also das ist, ist einfach sinnvoller. Vor allen Dingen nach dem guten alten Motto, was Schrift abläuft. Ne?
Herr Doha, vielen Dank für Ihren Anruf. Okay. Herr Bär, was würde es eigentlich für einen Schulbuchverlag bedeuten, wenn er zur alten Rechtschreibung zurückkehren müsste?
Ja gut, er muss also als allererstes alle Bücher, die jetzt die rechtschreibsensiblen Fächer betreffen, vor allen Dingen für die Grundschule und dann für Deutsch in den weiterführenden Schulen, komplett renovieren. Das ist klar. Und nicht nur das eigentliche Lehrwerk, sondern auch die Arbeitshefte, die dazugehörige Software. Dann muss er die Lehrermaterialien neu machen. Er muss die Rechtschreibkapitel neu formulieren. Er ist ja Teil dieses Transferprozesses. Er soll ja, der Schulbuchverlag und seine Schulbücher sollen dem Lehrer, der Lehrerin helfen, Wissen halt eben an den Schüler weiterzugeben. Und das muss halt präzise der Fall sein. So, das ist das Inhaltliche. Das Zweite ist, natürlich entstehen bei den Schulbuchverlagen erhebliche Kosten. Das darf man dabei nicht unterschätzen. Kosten, die durch nichts ausgeglichen werden. Sie können sich vorstellen, dass ungefähr 30 Euro fällig werden pro Seite, wenn aus irgendeinem Grund ein Redakteur diese Seite neu gestalten muss. Das sind bei 200 Seiten, die im Schnitt ein Buch hat, 6.000 Euro pro Buch. So, und das rechnen wir auf 10.000 Titel hoch, die wir in diesem Bereich haben, dann sind das 60 Millionen Euro. Und die müssen neu gemacht werden. Diese Bücher müssen für dieses Geld neu gemacht werden. Und wenn man dann noch bedenkt, dass wir im Moment gerade dabei sind, in verschiedenen Bundesländern viele, viele neue Bücher einzuführen. Bayern hat in etlichen Schulformen neue Lehrpläne. In Kernlehrpläne werden in Nordrhein-Westfalen neu gemacht. Niedersachsen baut sein komplettes Schulsystem um. Wir sind da komplett am Anfang der Umstellung wieder in neue Schulbücher hinein. Die sind zum überwiegenden Teil schon fertig, zum Teil entstehen sie gerade. Dann muss ich das alles wegtun, was ich jetzt eben gerade produziert habe. Das bezahlt mir kein Mensch. Und dann muss ich halt eben in relativ schneller Zeit etwas Neues machen. Dann muss ich neue Bücher produzieren. Und das ist sehr zeitaufwendig, das ist sehr teuer. Und dann stellt sich letzten Endes die Sinnfrage.
Was, Frau Grundmann, würden eigentlich die Schüler sagen, wenn nur einmal angenommen vom nächsten Jahr an wieder die alten Regeln gelten würden?
Ich glaube, es wird eine absolute Katastrophe werden. Also die würden wieder sehr unsicher sein, was wäre jetzt wieder richtig. Ist das, was ihre Eltern schreiben, wieder richtig? Ne? Also das wäre wirklich schon katastrophal, denke ich mal. Und die Unsicherheit auch unter den Lehrern wäre dann wieder sehr groß.
Also man wüsste am Ende gar nicht mehr, was man überhaupt noch glauben kann.
Ja, eben, ja. Also ich sag mal, in den 8 Jahren, wo ich jetzt also diese neuen Rechtschreibregeln unterrichte, habe ich mich ja auch an ganz bestimmte Regeln gewöhnt und habe auch dieses Schriftbild inzwischen, habe ich mich auch schon daran gewöhnt. Also mir fallen also schon Sachen in der alten Rechtschreibung ganz stark auf, zum Beispiel muss oder so, ja. Mhm. Mit Doppel-S geschrieben jetzt in der neuen und in der alten SZ. Also das ist für mich schon sehr auffällig und ich denke mal einfach, dass ich dann wieder einen neuen Lernprozess hätte für mich selbst dann auch, ne? Und ich denke mal auch für alle anderen Kollegen wäre es auch sehr schwierig.
Herr Bär, ich wollte die Frage nochmal an Sie geben. Der Professor Ickler hatte ja eben gesagt, es sind jetzt schon wieder Veränderungen. Die sind in diesem Jahr beschlossen worden und die müssen ja auch in die neuen Schulbücher eingebaut werden.
Ein Prozess, der findet ständig statt in den Schulbuchverlagen. Es ändert sich ständig etwas an unserer Welt, auch in den Bereichen, in denen man meint, dass sich da nicht viel ändern würde, wie in Latein zum Beispiel. Es finden ständig Änderungen, Überarbeitungen, Neubearbeitungen von Schulbüchern ab. Das ist aber ein sukzessiver, ein anhaltender, ein dauerhafter, leichter Prozess. Eine Rechtschreibung, die jetzt komplett geändert wird, ist analog zur Euro-Einführung zum Beispiel. Ein ganz gewaltiger Akt, der nicht nur irgendwelche Randbereiche der Schulbuchproduktion betrifft, sondern ganz den Kern. Das geht ins Mark der Verlage. Und da müssen die Verlage gewaltig Zeit, Personal, Intelligenz investieren, um dieses zügig und kompetent umzusetzen, damit die Lehrerinnen und Lehrer dann schließlich etwas in der Hand haben, mit dem sie umgehen können.
Könnten Sie nicht einfach wieder die Skripte für die alten Schulbücher rausholen?
Also wissen Sie, das ist, ja, das ist eine tolle Frage. Also ich darf vielleicht ganz kurz sagen, wir produzieren nicht mehr wie zur Zeit Gutenbergs.
Aha.
Also wir haben keinen Stehsatz mehr, sondern wir produzieren elektronisch. Und die Werke, die bis Mitte der 90er Jahre entstanden sind, die waren in der Regel noch nach alter Satztechnik aufgebaut. Die müssten wir jetzt erstmal alle aufwendig digitalisieren. Dann müssen die Redakteure, die Korrektoren herangehen. Erstmal kommen die Autoren. Die müssen dann die neuen Kapitel wieder erarbeiten. Dann kommen die Redakteure, die Redakteurinnen, dann kommen die Korrektoren, die lesen alles wieder durch, dann ändert sich der Umbruch, dann habe ich einen mordsmäßigen technischen Aufwand, dann muss ich neue Druckplatten machen und dann muss ich halt eben das Werk wieder versuchen anzubieten. So, und dann werden Sie es mir nicht glauben, dann will das Buch keiner haben. Warum nicht? Weil die Bücher, die in Mitte der 90er Jahre gemacht sind, inzwischen out sind. Die sind nicht mehr zugelassen. Die finden in den Schulen kaum noch Verwendung. Die sind in der Zwischenzeit gewaltige neue Schulbuchgenerationen entstanden, die entstehen auch weiter. Und daher macht es absolut keinen Sinn, irgendein Werk aus den 80er Jahren jetzt wieder aufleben zu lassen. Das würde uns keine Lehrerin und kein Lehrer abnehmen.
Frau Mundlos, der Elternverein, tun Sie den Kindern da etwas Gutes? Oder sollten wir sagen, Schluss jetzt endlich mit der Debatte, jetzt gelten die neuen Regeln?
Also Schluss mit der Debatte, das sehe ich ganz genauso. Ich muss auch gestehen, dass ich in den letzten paar Minuten immer kribbeliger geworden bin, weil es ja doch einiges gibt, was man so nicht unwidersprochen stehen lassen darf. Also die Schüler sind mit Sicherheit nicht die Leidtragenden, wenn man das Ganze wieder verändert und sagt, wir kommen wieder etwas zu einheitlicheren, nachvollziehbaren Regelungen, sondern sie sind diejenigen, die davon profitieren, nur wenn es so bleibt. Beziehungsweise, wenn wir ständig darüber nachdenken, dass sich etwas verändert, beziehungsweise dann eben auch noch unlogisch am grünen Tisch ändert, dann sind die Schüler in der Tat die Leidtragenden. Und die Unsicherheit, was kann man glauben, was kann man nicht glauben, die haben wir insbesondere im Moment ganz stark. Die Frage der Kosten, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, die Argumente, die Herr Berder bringt, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wir haben in der Tat neue Schulbücher gehabt bei der Deutschen Einheit, beim Euro. Wir haben, als die Reform eingeführt worden ist, die Frage der Kosten auch von Elternseite gestellt. Und da ist uns gesagt worden, so viel kostet das alles gar nicht. Das ist eine Übergangsphase und wir machen das alles so kostengünstig wie möglich. Und genau jetzt kommt man mit dem gegenteiligen Argument und versucht uns bange zu machen nach dem Motto, wehe, ihr wollt das wieder haben, wie es war, oder annähernd haben, wie es war, denn Sprache lebt, genauso wie es war, will es, glaube ich, kein Mensch wieder haben. Da versucht man uns jetzt also unter Druck zu setzen. Ich denke, das werden sich die Eltern nicht gefallen lassen, die Sprachwissenschaftler auch nicht. Und die Lehrer, die im Grunde genommen auch sagen, naja, irgendwo arrangieren wir uns jetzt nach diesen Jahren mit der Rechtschreibreform, die machen das auch ganz klar aus einem Argument. Sie wollen Ruhe haben endlich. Sie wollen wissen, woran sie sich zu halten haben und wollen nicht ständig irgendetwas Neues haben. Das sind die Punkte, die die Menschen umtreibt. Und deshalb kann ich nur sagen, bitteschön, ganz klare Linie. Wir wollen annähernd zurück zur alten Rechtschreibweise. Und ich glaube, dann kann man auch wieder nach vorne gucken.
Jetzt wäre es natürlich interessant, mal die Meinung eines Schülers oder einer Schülerin zu hören. Die Redezeit auf NDR Info, Rechtschreibreform endgültig bestätigen oder doch wieder die alten Regeln. Ob Schüler, Lehrer oder Eltern, rufen Sie uns an, unser Hörertelefon 040-44-1777. Am Telefon begrüßen wir jetzt Gabriele Ahrens, die Sprecherin der Volksinitiative Wir gegen die Rechtschreibreform Niedersachsen. Guten Abend, Frau Ahrens.
Guten Abend, Herr Balle.
Sie wollen sich einfach nicht mit der neuen Rechtschreibung abfinden. Woher rührt diese norddeutsche Starrköpfigkeit, Frau Ahrens?
Ich denke nicht, dass diese Starrköpfigkeit allein in Norddeutschland herrscht. Es ist auch keine Starrköpfigkeit, sondern es ist einfach ein sich wehren gegen etwas, was völlig undemokratisch von oben verordnet wurde. Und Frau Mundlos und Herr Ickler haben ja auch schon auf diverse Punkte hingewiesen, warum diese sogenannte Rechtschreibreform in der Bevölkerung nicht akzeptiert wird. Und aus diesem Grunde, weil wir wissen, dass sie nicht akzeptiert wird, führen wir jetzt in Niedersachsen die Volksinitiative durch.
Frau Ahrens, konkret, was bedeutet das? Volksinitiative in Niedersachsen, was haben Sie vor?
Wir müssen 70.000 gültige Unterschriften von wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern zusammenbekommen. die einen Antrag an den Landtag unterschreiben. Und in diesem Antrag fordern wir die Rücknahme der Rechtschreibreform. Der Landtag muss dann darüber entscheiden. Und wir hoffen und gehen eigentlich auch davon aus, dass er positiv entscheidet, weil unser Ministerpräsident ja bereits gesagt hat, dass er gegen die Rechtschreibreform ist.
Mhm. Also Sie meinen, wenn der Ministerpräsident, der Herr Wulff, der Meinung ist, wir sollten zur alten Rechtschreibung zurückkehren, dann wird ihm das Parlament folgen?
Das hoffen wir sehr. Und wir wollen ihn auch damit unterstützen. Er braucht ja auch eine Meinung aus dem Volk und die Volksstimme hinter sich, um sich durchzusetzen in einer Ministerpräsidentenkonferenz.
Mhm. Nur einmal angenommen, Ihre Initiative ist erfolgreich. Sie bekommen diese 70.000 Unterschriften zusammen und das Parlament sagt, ja, klar, super die Initiative. Dann wird an niedersächsischen Schulen wieder nach alten Regeln unterrichtet?
Ja, darauf wollen wir hinaus. Und nicht nur an niedersächsischen Schulen. Wir wollen ein Signal aussenden aus Niedersachsen für alle Schulen in Deutschland.
Ist es denn überhaupt möglich? Die Rechtschreibung ist doch keine föderale Angelegenheit. Da kann doch nicht Niedersachsen sagen, wir machen eine andere Rechtschreibung ja, als Schleswig-Holstein. Wo kommen wir denn dahin?
Wo kommen wir denn dahin? Ja, Niedersachsen könnte es theoretisch, denn das Bundesverfassungsgericht hat 1998 festgestellt, dass jedes Bundesland für sich schreiben kann, wie es will. Das ist aber nicht unser Ziel und das will eigentlich auch Herr Wulff nicht. Wir wollen ihn unterstützen, damit wir bundesweit die Rechtschreibreform zurücknehmen können.
Mhm.
Es gibt ja, wenn ich das nochmal sagen darf, es gibt ja noch keinen bundesweiten Volksentscheid, so sehr sich auch die Bevölkerung das wünscht.
Das aber, ist aufgrund des Grundgesetzes nicht möglich in Deutschland.
Das ist richtig. Ich habe immer das Gefühl, dass die Bevölkerung für unmündig erklärt wird. Die Politiker haben anscheinend Angst, dass die Bevölkerung etwas entscheidet, was ihnen nicht irgendwie wohlgesonnen ist. Und darauf müssen wir auch irgendwann mal hinwirken. Und wir können jetzt nur in einem Bundesland tätig werden. Es gibt ja auch noch Initiativen in anderen Bundesländern. Die sind alle aktiv gewesen. Also wir haben 5, 6 Volksbegehren, Volksinitiativen 1997, 98 in der Bundesrepublik, die sich auch gegen die Rechtschreibreform gewandt haben. Und wir hoffen jetzt natürlich auch, dass auch in anderen Bundesländern jemand tätig wird.
Das bedeutet also, Frau Ahrens, wenn es diese Möglichkeit im Grundgesetz gäbe, die Möglichkeit eines bundesweiten Volksbegehrens, dann würden Sie diese Möglichkeit nutzen?
Ja, das würden wir machen. Wenn wir Mitstreiter bekämen in anderen Bundesländern, würden wir es machen, selbstverständlich.
Mhm. Nur einmal angenommen, einige Schüler sagen dann, wenn in Niedersachsen tatsächlich wieder die alten Regeln gelten, also wenn sie erfolgreich sind, nur einmal angenommen, dann sagen einige Schüler, wir schreiben aber trotzdem nach den neuen Regeln, weil wir die besser finden. Würde Ihnen das dann im Diktat als Fehler angekreidet?
Wir plädieren dafür, dass auch wieder eine Übergangsfrist gilt, dass an den Schulen zwar die herkömmlichen Regeln unterrichtet werden, aber dass sie nicht als Fehler angeschrieben werden. Genau wie jetzt eine bis jetzt 6-jährige Übergangsfrist gilt, dass die neuen Regeln unterrichtet werden und die alten nicht als Fehler angeschrieben werden. Also man muss natürlich den Schülern die Chance geben, umzulernen. Aber das war auch früher kein Thema. Als die Rechtschreibreform eingeführt wurde, wurde auch nicht gefragt, die armen Kinder müssen die umlernen. Nicht?
Frau Grundmann, als Lehrerin, was halten Sie von solchen Bestrebungen?
Ja, also ich habe auch einige Sachen jetzt, die ich doch nicht so hinnehmen kann in bestimmten Dingen, denn ich denke schon, dass die Kinder auch die Leidtragenden sind, wenn also wieder eine Veränderung kommen sollte. Und mir ist auch aufgefallen, Frau Mundlos sagte zum Beispiel, dass in dieser Übergangszeit, wie sie nannte, nicht weniger Regeln geworden sind und auch viele Fehler bleiben. Also ich muss sagen, also dass ich die Fehler eigentlich, wenn man sich das genau anschaut, und ich habe mal eine Evaluation gemacht von Aufsätzen zum Beispiel und von Diktaten und habe festgestellt, dass also zum Beispiel in der Doppel-S-Schreibung kaum noch Fehler auftreten bei den Schülern. Ganz selten. Und ähnlich ist es auch bei der Zeichensetzung, dass ich eindeutig eine Verbesserung also dort erkennen kann. Was natürlich ganz klar ist, also dass Fehler sind trotzdem da, aber die verlagern sich in andere Bereiche, mehr so in die Kommunikation, Ausdrucksformen und so weiter. Und ich denke mal, das hat also weniger etwas mit der Rechtschreibreform zu tun, sondern das ist ganz einfach eben eine Sache, die auch so eben allgemein in der Gesellschaft also auftritt, dass man also sehr oberflächlich mit der Sprache auch umgeht. Auch mit Texten nicht mehr bewusst sich auseinandersetzt und so weiter. Ne? Also auch was auch von Medien gefordert wird. Und ich muss auch mal sagen, also wenn man jetzt überlegt, wir haben jetzt, wenn wir nächstes Jahr 2005 haben wir 9 Jahre Übergangszeit. Und ich mir überlege, nochmal 6 Jahre Übergangszeit. Das sind dann 15 Jahre. Also ich weiß nicht, dann bin ich fast Rentner nachher. Und irgendwann würde ich auch mal gerne Schluss sehen dort. Und ich denke, auch für die Kinder ist das so. Ich denke, dass die Kinder auch eine ganz neue Generation sind und auch medientechnisch ganz anders umgehen, schon mit der Rechtschreibung. Man kann heute ein Computerprogramm, also ein Rechtschreibprogramm mit einwerfen und wir arbeiten auch schon sehr viel in den Schulen damit. Und ich denke mal einfach, dass das auch Möglichkeiten sind, eine Vereinfachung eben für viele Sachen, für viele Regelungen, die da sind. Also ich würde diese Sache jetzt wieder eine neue Übergangszeit zu machen, völlig ablehnen.
Die Redezeit auf NDR Info, Rechtschreibreform endgültig bestätigen oder doch wieder nach alten Regeln schreiben. Rufen Sie uns an, unser Hörertelefon 040-44-1777. Herr Ickler, ja. Sie haben Frau Grundmann eben gehört, die
Hörerin.
Ja,
ich muss unbedingt kommentieren, sowohl was Frau Grundmann gesagt hat, als auch was Herr Bär gesagt hat.
Ja.
Beide übersehen ja das Ausmaß der Änderungen, die bereits beschlossen sind, also die Probleme, sowohl die Verwirrung der Schüler als auch die Kostenfrage, das ergibt sich ja sowieso jetzt in den nächsten Wochen. Wenn der neue Duden in 3 Wochen erscheint, dann werden beide Augen machen. Aber was Herr Bär gesagt hat, muss nochmal besonders kommentiert werden. Herr Bär macht mir ja immer Spaß. Vor 11 Jahren hat er ja gesagt, die bevorstehende Rechtschreibreform würde 5 bis 8 Milliarden Mark kosten. Und er erwartet selbstverständlich, dass der Staat für diese Mehrkosten aufkomme, für die Schulbuchverlage. Und da hat er sich eben schwer getäuscht. Der Staat hat eher weniger als mehr Geld für Schulbücher ausgegeben und war also kein Geschäft, wie er sich damals erhofft hatte, im Namen seines Verbandes. Dann kam der Volksentscheid in Schleswig-Holstein. Den hat Herr Bär nach Kräften zu hintertreiben versucht durch eine 400.000 Mark teure Anzeigenkampagne. Die Anzeigen liegen noch vor mir. Es sind zum Beispiel Fotos, eine Mutter mit einem Sprössling, und drunter steht, der eigentliche oder der wichtigste Grund für die Rechtschreibreform heißt Jan und ist 6 Jahre alt. Und dann wird herzzerreißend beschrieben, welches Unrecht diesem Jan angetan wird, wenn man zur alten Rechtschreibung zurückkehrt. Der Volksentscheid war trotzdem erfolgreich, ist dann aber vom Parlament nach knapp einem Jahr praktisch annulliert worden, was auch nicht gerade im Sinne Demokratie ist. Und so ging es dann eben weiter. Und jetzt verkennt er wiederum die Situation, indem er so tut, als müssten sämtliche 10.000 Titel, die er erwähnt hat, auf einen Schlag auf alte Rechtschreibungen rückumgestellt werden. Das ist ja gar nicht der Fall. Frau Mutlis hat das Wesentliche schon gesagt. Und wie gesagt, die Situation ist jetzt so, dass eigentlich die Rückkehr, wie man das auch nennen könnte, zu einer Rechtschreibung, die aber doch noch allgemein bekannt ist. Jeder Schüler wird ja täglich auch mit Texten dieser bewährten Rechtschreibung konfrontiert, viel einfacher und viel weniger verwirrend wäre, als das Weitermachen wie bisher. Denn das bedeutet schon wieder eine Rechtschreibreform, jetzt ab Herbst oder ab nächsten Jahres, mit vielen, vielen neuen Schreibweisen, über die sich weder Herr Bär noch Frau Grundmann bisher Gedanken gemacht zu haben scheinen.
Mhm. Frau Grundmann, wie ist es denn? Die Schüler haben doch tatsächlich, man sagt ja, man lernt das Schreiben auch vor allem durch das Lesen. Und sie treffen überall auf Texte in der alten Rechtschreibung. Beispielsweise die FAZ ist zur alten Rechtschreibung zurückgekehrt. Die Bücher, Romanklassiker sind in der alten Rechtschreibung geschrieben. Ist es nicht kompliziert, etwas anderes zu lesen, als das, was man nachher schreiben muss?
Ja, das ist natürlich der Fakt, wo ich auch immer ganz kritisch bin und was ich auch gar nicht so toll finde. Zum Beispiel sind auch in Prüfungsaufgaben, in der Abschlussprüfung von Realschulen Texte enthalten, wo also noch die alte Rechtschreibung verwendet wird. Und das finde ich schon nicht so besonders schön. Auch insgesamt in den Literaturbüchern wechselt das immer. Also zum Beispiel Brecht-Texte noch in der alten und alle anderen Texte sind dann Märchen und so Sagen und so weiter, sind dann in der neuen Rechtschreibung. Und das führt natürlich schon zu Verwirrung bei den Kindern.
Mhm. Gut. Und Sie meinen, Herr Ickler, wenn wir zu der alten Rechtschreibung zurückkehren, dann wäre das gar nicht so kompliziert und wir würden gewinnen. Letztlich auch die Schüler.
Das ist der einzige Weg, der sowohl den Rechtschreibfrieden, wie man das genannt hat, wiederherzustellen, als auch die Einheitsorthographie, die ja ein sehr hohes Kulturgut war und immer anerkannt worden ist als solches. Und ich glaube, dass man einen falschen Weg beschritten hat. Man hätte das machen sollen, was ja inzwischen auch viele eingesehen haben. Man hätte die bisherige Rechtschreibung zunächst einmal in einer objektiven Bestandsaufnahme neu darstellen sollen und dann sehen, was da überhaupt reformbedürftig ist. Also wenn man die Schreibweisen, sagen wir mal, der FAZ oder auch der seriösen Verlage heute noch sich anschaut und dann fragt, was ist denn da eigentlich verkehrt, was muss denn da geändert werden, dann kommt man wahrscheinlich auf gar nichts. Geändert werden musste die etwas haarspalterische Darstellung im Duden. Das ist der Punkt und das kann man machen. Ist auch schon gemacht worden. Und ich finde, wenn man sich auf diesen Weg begibt, dann kommt man in 0, nichts zu einer Einheitsorthographie zurück, die auch allgemein akzeptiert wird. Und das verspreche ich, die ist nicht zu schwer. Abgesehen davon, dass die Vereinfachung und die Leichtigkeit für Anfänger überhaupt kein Maßstab ist. Die Schrift ist für erwachsene Leser da und die Anfänger müssen das lernen. Dass sie es mehr oder weniger schwer lernen und gelehrt bekommen, ist eine andere Frage, didaktische Frage.
Was wird passieren, Herr Eckler, wenn jetzt tatsächlich die neue Rechtschreibung endgültig eingeführt wird?
Zum Ersten. Ja, dann manches tritt sich fest, einiges nicht. Intelligente Leser und auch Lehrer werden immer Anstoß nehmen an diesen erzwungenen grammatischen Fehlern. Viele wichtige Autoren der Gegenwart werden aus den Schulbüchern herausgeworfen, so wie jetzt schon Rainer Kunze, Günter Grass, Martin Walser, weil sie sich weigern, ihre Texte anpassen zu lassen, aus den Lesebüchern herausfliegen. Rainer Kunze hat darüber in sehr bewegten Worten berichtet. Und dieser Weg wird dann eben weiter beschritten werden. Und es werden irgendwann Reformer aufstehen, die sagen, das geht nicht, wir müssen die Rechtschreibung reformieren. Und dann wird man wieder ein Schrittchen weiter zur alten Rechtschreibung zurückkehren.
Frau Ahrens, es hat ja schon mal so etwas wie eine Rechtschreibreform gegeben, 1880. Und alle waren dagegen. Sogar Bismarck hat sich gegen diese Rechtschreibreform ausgesprochen. Aber so nach und nach, nach 21 Jahren wurde die übrigens erst endgültig eingeführt, 1901. Und so nach und nach mit jeder Generation oder mit jedem Jahrgang, wo die Schüler aus den Schulen gegangen sind, hat sich das immer mehr durchgesetzt. Wird das mit dieser neuen Rechtschreibung nicht genauso passieren?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Denn dieser Schnitt, der damals gemacht wurde, war ja längst nicht so stark wie der jetzt gemacht worden ist. Und in den letzten Jahrzehnten oder sagen wir im letzten Jahrhundert hat sich die Sprache aus sich selbst heraus entwickelt. Die Schreibgemeinschaft hat die Sprache entwickelt, hat die Schreibgewohnheiten festgelegt. Und der Duden hat innerhalb dieser Jahrzehnte nur nachvollzogen.